Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber am Mikrofon und das sind unsere Themen für Sie.
Precision Farming, der Stand der Digitalisierung von Ackerbau und Nutztierhaltung in Deutschland. IT-Bauern, die Chancen und Risiken smarter Landwirtschaft. Kriminalassistent, wie KI bei der Verfolgung von Hass und Hetze im Netz helfen soll. Und das digitale Logbuch, Digital Lonely.
Rehkitze werden mit Drohnen vor der Grasernte gerettet. Digitales Düngen und Bewässern schont die Ressourcen. Selbstfahrende Fahrzeuge auf dem Acker oder dem Hof versprechen eine präzisere und nachhaltigere Landwirtschaft. Und intelligente Maschinen und Satelliten, die können heute schon massenhaft landwirtschaftliche Daten sammeln und mithilfe von maschinellem Lernen auswerten.
In der Milchviehzucht zum Beispiel oder im Schweinestall für die Tiergesundheit ist das faszinierend, wenn dann die KI dir sagen kann, das Tier verhält sich anders im Vergleich zu den anderen Tieren, weil es irgendwie krank ist oder sich nicht wohlfühlt und dann kann man das trennen von den anderen und hat so in Echtzeit Prognosen, wie Tiere sich verhalten, ob es Tieren gut geht und man kann schneller einfach handeln.
Das war Jana Moritz, die ein Beispiel gab für den Einsatz von IT in der Landwirtschaft. Moritz ist vom Bitkom, dem Branchenverband der IT- und Telekom-Unternehmen. Ja, es gibt viele Lösungen digitaler Art für landwirtschaftliche Probleme und meine Kollegin Marie Zinkan hat sich einen Überblick über sie verschafft. Marie, bevor wir auf diese Lösungen im Detail blicken, was sind eigentlich die größten Probleme?
Ja, die Landwirtschaft ist ja einer der größten Klimasünder. Sie produziert nur rund 1% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, aber rund 7% aller unserer ausgestoßenen Treibhausgase. Und zu viel Dünger im Boden und in den Meeren ist ein weiteres Problem. Die Ostsee ist ja zum Beispiel überdüngt, was das Gleichgewicht des Ökosystems bedroht. Und zu viele Pestizide gefährden die Artenvielfalt. Die Böden sind heute nicht mehr so fruchtbar wie früher und bei all diesen Problemen soll sogenanntes Precision Farming, also Präzisionslandwirtschaft, helfen.
Hört sich spannend an, dieser Begriff Präzisionslandwirtschaft. Was ist das?
Ja, da werden Felder überwacht mit sogenannter Fernerkundung durch Satelliten oder auch mit Drohnen. Und dann wird ganz gezielt gesät, gedüngt oder gespritzt, zum Beispiel mit Feldrobotern. Und den Wasser- und Energieverbrauch, den kann man zum Beispiel auch mit intelligenten Bewässerungssystemen senken. Und es gibt noch eine Reihe von europäischen Forschungsprojekten, die nach weiteren Lösungen für sogenanntes Smart Farming suchen, also Landwirtschaft mit intelligenten Maschinen und Werkzeugen.
Und wir haben einmal zusammengestellt, was in diesen Smart Farming-Projekten so alles untersucht wird.
Die Digitalisierung in der Landwirtschaft ist bereits seit 30 Jahren im Gange. Jana Moritz vom Verband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom e.V.
Was es schon relativ lange gibt, auch seit den 90ern schon, sind die GPS-gesteuerten Landmaschinen. Dazu gehöre ich die digitalen Ackerschlagkarteien. Im Prinzip ist das eine Softwarelösung, wo man dann digital eingeben kann, wo was wächst und wie was funktioniert auf seinem Feld. In unseren Umfragen, die wir alle 2 Jahre machen, kommt dann auch genau das heraus, dass das auch genau die beiden Sachen sind, die von den Landwirtinnen und Landwirten auch am meisten genutzt wird, einfach weil die schon so lange da sind.
Laut der aktuellen Umfrage nutzen 69% der 500 befragten landwirtschaftlichen Betriebe bereits per GPS gesteuerte Landmaschinen. 68% der Betriebe setzen digitale Ackerschlagkarteien oder Kuh- und Sauenplaner ein, mit denen sie unter anderem die Zuchtzyklen verfolgen. Auch Luisa Dahmen nutzt solche digitalen Helfer. Sie betreibt in dritter Generation einen Milchviehbetrieb in der Eifel. Ihre 120 Milchkühe werden mit einem automatischen System gemolken und jedes Jahr wird der CO2-Fußabdruck ihres Hofs berechnet.
Wir haben durch dieses System und das dazugehörige Herdenmanagementsystem jetzt mehr Daten von unseren Kühen, zum Beispiel die Fressminuten, aber auch Gesundheitsindexe, sodass wir viel schneller reagieren können. Zum anderen nutzen wir aber auch Fütterungsdaten bzw. eine Fütterungs-App. Und in dieser App kann man zum Beispiel die Tieranzahl anpassen, aber auch die Gehalte von Futtermitteln, weil die können sich ändern, zum Beispiel wenn es regnet.
Eine artgerechte und sparsame Fütterung sei auch besser für das Klima, so Dahmen. Im landwirtschaftlichen Ackerbau verspricht digitale Technik, nur so viel düngen und spritzen zu müssen, wie wirklich nötig ist. Pia Tauer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Bonn glaubt, dass in Zukunft Satellitenbilder mit einer Auflösung im Millimeterbereich helfen könnten, noch genauer zu düngen. Auch hyperspektrale Satellitenbilder seien hilfreich.
2022 ging auch eine deutsche Satellitenmission ins Orbit, die NMAP-Mission. Das ist eben ein besonderer Satellit, der kann Farben in viel mehr Wellenlängenbereichen erkennen als herkömmliche Erdbeobachtungssatelliten. Und das nennt man eben hyperspektrales Aufnahmeverfahren. Der Satellit, der kann also quasi Farben sehen, die wir mit bloßem Auge gar nicht erkennen können. Also statt nur Blau erkennt er dann eben 200 Nuancen an Blau.
So könne man aus dem Weltraum Pflanzenstress durch Trockenheit, Nährstoffmangel oder Schädlinge erkennen. Hyperspektrale Satellitenbilder können auch genutzt werden, um das Wachstum einzelner Pflanzen genau zu messen. Das geschieht auch im Projekt Asombrate in Kolumbien. Damit will die Hilfsorganisation Solidaridad Kleinbauern, die Kaffee unter Schattenbäumen anbauen, den Zugang zum CO2-Handel erleichtern. Bäume, die den Kaffeepflanzen wertvollen Schatten spenden, werden vor Ort von Hand vermessen. Und in Zusammenarbeit mit Microsoft werden die Daten mit hyperspektralen Satellitendaten abgeglichen und mit maschinellen Lernalgorithmen ausgewertet.
Unser Ziel ist, so genaue Daten wie möglich zu haben, um die Algorithmen zu entwickeln. Damit können wir anhand der Fernerkundungsdaten sehen, wie die Biomasse von Jahr zu Jahr wächst.
Erklärt Joel Bronin von Solidaridad. Künstliche Intelligenz spielt auch in der deutschen Landwirtschaft eine immer größere Rolle. Laut der Bitkom-Befragung setzt knapp jeder 10. Hof in Deutschland bereits künstliche Intelligenz ein. Viele Technologien und Anwendungen befinden sich allerdings noch in der Entwicklungsphase, etwa KI-gestützte Gülleanalysen oder selbstfahrende Feldroboter.
Ja, das waren ein paar Einsatzmöglichkeiten von digitalen Tools in der Landwirtschaft. Aber eine Frage bleibt für mich, was eigentlich die größten Vorteile und Motive sind, diese digitalen Tools einzusetzen, Marie?
Ja, ein großes Motiv ist die Nachhaltigkeit, das haben wir schon angesprochen. Aber das größte Versprechen ist, effizienter wirtschaften zu können. In der Bitkom-Befragung, die wir eben schon gehört haben, haben 69% der befragten Höfe angegeben, dass sie in der Digitalisierung das Potenzial sehen, Zeit zu sparen. Und 61% erhoffen sich dadurch eine höhere Effizienz in der Produktion und 57% eine körperliche Entlastung.
Das sind ja alles sehr positive Daten und auch Versprechungen, die da abgegeben werden. Aber wenn die Digitalisierung so positiv gesehen wird, dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, warum nicht alle Höfe schon komplett durchdigitalisiert sind.
Also das erste Problem ist, wie so oft, nicht überall in Deutschland gibt es Internet auf dem Land. Die Expertenkommission Forschung und Innovation, die die Bundesregierung berät, hat im vergangenen Jahr eine nicht repräsentative Online-Umfrage durchgeführt. Und da haben 38% der teilnehmenden Betriebe, die schon digitale Technologien nutzen, die instabile Internetverbindung als Hemmnis angegeben. Und Pia Tauer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat mir erzählt, dass auch hier Satelliten helfen könnten. Das ist nämlich eine ganz neue Technologie, Tracker, die zwischen terrestrischer Kommunikation und, wenn die dann ausfällt, Satellitenkommunikation umschalten können. Und die Expertenkommission sagt auch, Drohnen, Roboter und Technik in diese Richtung sei noch sehr teuer. Das ist eben auch ein Hemmnis, wenn sie überhaupt schon marktreif ist. Und in der Befragung wurde außerdem die mangelnde Nutzerfreundlichkeit und ein hoher bürokratischer Aufwand als Hemmnis genannt. Und ein weiterer Punkt ist, die Expertenkommission sagt, es mangele an einem gemeinsamen Datenraum.
Datenraum, ein ziemlich abstrakter Begriff. Was heißt das jetzt ganz konkret, dass da ja ein Mangel herrscht?
Also erinnern wir uns an die Ackerschlagkarteien zurück. Es gibt zwar vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Plattform, wo Landwirtschaftsdaten gesammelt werden, aber meistens laden die Landwirtinnen ihre Daten im jeweiligen Portal ihres Bundeslands hoch. Also wie viel man erntet, wie nachhaltig man wirtschaftet und so weiter, um dann eben Subventionen zu bekommen, hat mir Janne Moritz erklärt. Und sie sagt auch, es gibt viele verschiedene Lösungen von unterschiedlichen Unternehmen, die eben nicht miteinander kombiniert werden können. Und so droht dann ein Vendor-Login, also man sei oft abhängig von einem Anbieter einer Technik. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel von einer Marke einen Traktor kaufe, dann muss ich oft auch von derselben Marke eine Zusatzsoftware kaufen. Und deswegen braucht es mehr Interoperabilität, sagt Jana Moritz. Und auch die Expertenkommission sagt das. Und in deren Befragung wurden Kompatibilitätsprobleme zwischen Technologien verschiedener Anbieter von rund 71% als erschwerend für die Digitalisierung genannt.
Das schreit ja einerseits nach mehr Regulierung, damit eben halt Interoperabilität auch gesetzlich verankert wird, aber es schreit auch nach mehr Forschung und vor allen Dingen auch nach Open-Source-Software.
Ja, es gibt zum Beispiel das von der EU und von der Schweiz geförderte Forschungsprojekt Path to Dare. Das arbeitet an dem Wissenstransfer über digitale Tools. Ich habe mit dem Projektleiter Stefan Pfeiffer gesprochen und er hat mir erzählt, das Projekt untersucht bzw. testet die digitalen Tools, die wir schon haben, die es schon gibt, und schaut dann, wie die zu nachhaltigerer agrarökologischer Landwirtschaft beitragen können. Und da soll dann ein Open-Source-Repository entstehen, wo man sich als Landwirtin digitale Lösungen für Probleme holen und dazu dann Bewertungen und Erklärungen durchlesen kann.
Über digitale Landwirtschaft und Nachhaltigkeit sprach ich mit meiner Kollegin Marie Zinkan. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Der politische Handlungsdruck, er hat gewaltig zugenommen, auch weil immer mehr Politikerinnen und Politiker selbst Opfer wüster Beschimpfungen und übelster Drohungen im Netz wurden. Hasskriminalität in sozialen Netzwerken und in Chatkanälen landet zunehmend als Aufgabe bei den Polizeibehörden. Und spezielle Meldestellen sollen es den Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, solche Delikte auch tatsächlich zur Anzeige zu bringen. Das stellt die Strafverfolgungsbehörden aber auch vor gewaltige Probleme. Datenberge müssen durchforstet werden, um belastbare Beweise daraus zu isolieren. Klar, dass auch die Polizei auf KI setzen will, um die Arbeit mit ihren Ressourcen überhaupt bewältigen zu können. Im Projekt KISTRA hat das Zentrum für Technik und Gesellschaft an der TU Berlin einen Demonstrator entwickelt, der zeigt, wie KI-unterstützte Strafverfolgung im Bereich der Hasskriminalität aussehen kann. Darüber habe ich mit Projektleiter Peter Pelzer gesprochen.
Hasskriminalität im Internet ist ja leider ein massenhaftes Phänomen. Das spiegelt sich auf verschiedene Art und Weise wider. Und zwar darin, dass Polizeibehörden durch Meldestellen für Hass und Hetze im Netz, es gibt ja zahlreiche Meldestellen in Deutschland, größere Datenmengen zugeliefert bekommen. So, und das Problem der Polizei ist eben, dass sie mit diesen großen Datenmengen konfrontiert ist und das Softwaresystem oder die Softwareplattform mittels KI, die entwickelt wurde, soll die Polizei erstmal grundsätzlich befähigen, in diesen großen Mengen an Postings strafrechtlich relevante Inhalte schneller zu finden. Und zwar dadurch, dass eine KI eine Vorbewertung vornimmt. Sie sortiert diese Datensätze entsprechend der strafrechtlichen Relevanz, die die KI dort gefunden hat, vor. Und die PolizeipraktikerInnen, also die AuswärterInnen, die dann mit diesem Datensatz konfrontiert sind, können diese Liste jetzt abarbeiten. Also das Ziel ist sozusagen, dass die PraktikerInnen sich konzentrieren können auf die tatsächlich relevanten Postings und dass sie weniger Zeit für das Suchen sozusagen in den großen Datenmengen verwenden müssen.
Reden wir nochmal über die Datensätze. Sind das jetzt umfassende Datensätze, die die ganze Kommunikation wiedergeben, oder sind das ausgewählte Datensätze, die andere der Polizei zur Verfügung stellen?
Es gibt sozusagen verschiedene Wege der Verfolgung von Hasskriminalität. Es gibt zum einen Meldepflichten von Plattformbetreibern. Also es gibt ja den Digital Service Act, der jetzt seit diesem Jahr gilt. Der verpflichtet sehr große Plattformbetreiber, bestimmte Straftaten auch den Sicherheitsbehörden zu melden. Das heißt, es gibt zum Beispiel im BKA dann eine zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte. Dann würden eben diese großen Plattformbetreiber, zum Beispiel Meta, also zum Beispiel Facebook oder auch X oder YouTube, die würden eben diese Verdachtsfälle da an diese Meldestelle weiterleiten. Das ist sozusagen der eine Fall. Dann gibt es ja auch zahlreiche Meldestellen, die von zivilgesellschaftlichen Trägern betrieben werden. Es gibt auch staatliche Meldestellen, wie in Bayern zum Beispiel, wo auch Nutzerinnen sozialer Medien direkt Hasspostings hinmelden können. Die werden dann auch an die Sicherheitsbehörden, also an die Polizeien weitergeleitet, müssen dann dort bearbeitet werden. Das ist die reaktive Strafverfolgung. Was es dann natürlich auch gibt, ist eine proaktive Strafverfolgung im Internet, die bisher aber nur begrenzt stattfindet. Also zum Beispiel das BKA führt auch sogenannte Aktionstage durch, Und in diesem Zuge guckt man sich dann zum Beispiel bestimmte Telegram-Kanäle an, wo man Hinweise hat, dass da gehetzt wird, und muss sie eben bewerten. Gucken, finden sich da Anhaltspunkte für Straftaten, also für strafbare Äußerungsdelikte.
Wie sieht so eine Klassifizierung aus?
Die Klassifizierung sieht so aus, das sind ja Modelle, die jetzt in dem Projekt KISTRA entwickelt wurden, auf Basis von Verfahren maschinellen Lernens. Da wurden also umfangreiche Trainingsdatensätze erstellt mit sozusagen Beispielfällen für unterschiedliche Delikte der Hasskriminalität. Also im Wesentlichen waren das Volksverhetzungsdelikte. Und anhand eben eines Lernalgorithmus, das waren ja unter anderem neuronale Netze, die da verwendet wurden von den Technikpartnern, wurde dann eben ein Algorithmus antrainiert, der jetzt in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, ob etwas eine Volksverhetzung ist, ja oder nein. Das ist sozusagen ein binärer Klassifizierer für ein ganz bestimmtes Delikt. Ist es eine Volksverhetzung, ja oder nein? Oder ist es eine Beleidigung, ja oder nein? Handelt es sich hier um ein Hakenkreuz, ja oder nein? Und die Herausforderung ist eben, man hat natürlich, wenn man das Feld der Hassdelikte sich anguckt, ein breites Spektrum an Delikten. Und in dem Projekt KISTRA wurden für einige ausgewählte Delikte solche Modelle, solche Machine Learning Modelle entwickelt. Und noch nicht für alle. Und es wäre durchaus möglich, dass man da auch nochmal bessere KI-Modelle entwickeln kann, um Hasskriminalität zu bekämpfen.
Solche Entscheidungssysteme zum Auffinden von Inhalten, die man für kritisch hält oder strafwürdig hält, die werden ja teilweise von den Plattformen aus selbst eingesetzt, um die Community-Regeln einzuhalten. Und von denen weiß man, dass da oft sehr viel falsch positiv entschieden wird von der KI.
Absolut.
Ist das ein Problem, was auch bei Ihnen im Projekt KISTRA aufgetaucht ist und bearbeitet wurde?
Sicherlich. Diese Klassifizierer sind ja überhaupt nicht perfekt, sondern sie haben eben nur eine begrenzte Güte. Das heißt, es werden weder alle tatsächlichen Straftaten gefunden. Das sind also die falsch-negativen, die nicht gefunden werden. Und es werden eben Fälle als Treffer markiert, die gar keine Straftaten sind. Das sind dann die Falschpositiven. Die Falschpositiven sind natürlich ein Problem, weil wenn es zu viele Falschpositive sind, ist dann der Auswerter mit belastet. Dann hat er vielleicht kein Vertrauen in das KI-System, weil er denkt, ich kriege hier so viele Treffer angezeigt, die falsch sind. Das ist natürlich dann auch frustrierend. Und das andere Problem ist aber der sogenannte Automation Bias. Das heißt also, dass vielleicht Analystinnen dann dazu neigen, wenn die KI sagt, ich habe hier eine Straftat gefunden, dieser Meinung zu folgen, ohne es selber nochmal kritisch zu prüfen. Und aus ethischer, aber auch aus rechtlicher Sicht ist aber die menschliche Kontrolle der KI-Ergebnisse also eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht die zentrale Anforderung. Man möchte eben nicht, dass eine KI eine Entscheidung, sag ich mal, negativ beeinflusst oder auch selbst eine Entscheidung trifft. Das sowieso nicht, aber das Automation Bias heißt eben, dass die Entscheidung des Nutzers, also des polizeilichen Nutzers, des polizeilichen Endanwenders, durch die KI sozusagen negativ beeinflusst wird.
Notwendig ist ja dann an dieser Stelle, dass die Polizeibeamtin oder der Polizeibeamte eine möglichst große Objektivität an den Tag legt. Wie kann man das denn sicherstellen, dass diese Entscheidungsfindung dann letztendlich durch den Menschen objektiv stattfindet?
Zunächst mal ist die Transparenz dieser KI-Systeme wichtig. Diese KI-Systeme haben ja eine bestimmte Güte, wie hoch, sag mal, die Trefferquote von so einem KI-System ist, vereinfacht ausgedrückt. Und diese Zuverlässigkeit muss der Endanwender natürlich kennen. Also er muss wissen, was kann die KI eventuell nicht finden. Er muss wissen, dass beispielsweise 20% der Treffer falsch positive sind. Ein gutes KI-System sollte dann validiert werden mit neuen Daten. Und validiert heißt, dass man dann guckt, wie gut schneidet die KI denn jetzt ab, wenn ich sie mit neuen Daten konfrontiere und diese neuen Daten klassifizieren lasse. Und dieses Validierungsergebnis müsste wie ein Beipackzettel bei einem Medikament dem Nutzer zugänglich sein, also dem Polizeipraktiker zugänglich sein, sodass er das eben voll transparent ist, wie gut diese KI in der Validierung abgeschnitten hat. Dann geht es natürlich auch um Schulung. Das heißt, dass man auch ungefähr weiß, wie eine KI arbeitet als Endanwender. Dass man auch weiß, zum Beispiel, dass KI häufig mit Witzen, mit Sarkasmus noch Probleme hat, umzugehen. Ne? Die ganzen Grenzen, die so ein KI-System hat, die muss man halt kennen als Endanwender, und dafür bedarf es entsprechender Schulung. Und dann ein dritter Punkt, der wichtig ist, ist die Erklärbarkeit der Ergebnisse selbst. Also es gibt Verfahren, wo die KI in der Software eine Darstellung erfolgt, warum die KI jetzt in diesem einen Datensatz zum Beispiel eine strafrechtliche Relevanz gesehen hat. Und die einfachste Variante wäre, dass zum Beispiel bestimmte Wörter markiert werden in einem Posting, die aus Sicht der KI die strafrechtliche Relevanz indizieren. Und da sieht er dann vielleicht, oh, da ist jetzt ein Wort hervorgehoben, was jetzt vielleicht nicht zwingend auf eine strafrechtliche Relevanz hindeutet. Und das bringt ihn dann vielleicht dazu, nochmal kritischer hinzugucken und nicht einfach blind dem KI-Ergebnis zu vertrauen.
Dieses Tool, was die Polizei unterstützt, wo wird das eingesetzt?
Das ist ja erstmal ein Forschungsprojekt gewesen. Das heißt, es wird erstmal nicht direkt umgesetzt, weil das erstmal nur ein Demonstrator war, der entwickelt wurde, also der zeigen sollte, wie so ein KI-Tool funktionieren kann und wie es die Polizei unterstützen kann. Und auf dem Weg dahin, so ein Tool einzusetzen in der Praxis, sind leider noch einige Schritte notwendig. Also zunächst gibt es ja jetzt auch die europäische KI-Verordnung, die zahlreiche rechtliche Vorgaben an den Einsatz von KI in Sicherheitsbehörden definiert. Und die müssen ab 2026 auch in Deutschland umgesetzt werden für die Sicherheitsbehörden. Und zudem sind die Modelle meines Erachtens noch nicht gut genug. Also man kann die Performance dieser Modelle durchaus noch verbessern. Und da ist auf jeden Fall noch weitere Forschung auch erforderlich, um eine zuverlässigere KI dann am Ende an der Hand zu haben.
Über den Einsatz von KI gegen Hasskriminalität im Netz sprach ich mit Robert Pelzer vom Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3884.
Klar höre ich dich. Wen denn sonst?
Na, die rasante Digitalisierung könntest du hören, Dicker. Sowas hast du noch nie gehört.
Die kann man hören?
Wenn du genau hinhörst, hörst du Flüche.
Ich höre noch nichts. Nur ein Flugzeug.
Du hörst nichts? Klar, bei dir wohnen ja auch kaum alte Leute. Und wenn, sind die jetzt irgendwo einen Kaffee trinken, weil wir auf dem Land können...
Kaffee trinken hier in der Stadt? Sagtest du alte Leute? Keine Chance, Knacke, die wenigstens können Englisch.
Ja, wenigstens können Englisch. Unterbrich mich doch nicht dauernd.
Sorry, hier scheitern schon viel Jüngere vor den Order-Displays.
Am Dinglisch, Dicker. Versteht doch keiner.
Sorry, Entschuldigung, vor den Tafeln.
Vor den Tafeln?
Vor den leuchtenden Bestelltafeln in den Cafés.
Hör mal, hier auf dem Land kann auch kaum wer Englisch. Und digital, das kennen einige vielleicht vom Proktologen.
Sag doch, vom Arzt, wenn die überhaupt noch Ärzte finden auf dem Land, ohne richtige App.
Echte Apps wachsen hier auf Bäumen und sind längst geerntet.
Hör auf, Knacki, veräppel mich nicht. Ich weiß, was du meinst, aber wissen deine Leute auch, was ich meine?
Woher denn hier am Rande des Funklochs? Die, die es wissen, fahren zum Bahnhof.
Da hält doch längst kein Zug mehr.
Da gibt's aber WLAN. Und die, die es wissen müssen, die früher am Bahnhof ihre Steuererklärung hochladen mussten, die paar Bauern und der Architekt von denen...
Ach, die, die jetzt vom Digital Only profitieren?
Nee, von Bauern profitiert Elon Musk. Die haben jetzt Satellit am Trecker. Alle anderen sind längst bei dir in der Stadt. Der Rest ist digital lonely, alt, einsam oder offline oder alles.
Woran liegt's? Damit wir Autos kaufen, sind wir dümmer als Skandinavier, wo jedes Dorf Glasfaser hat? Was ist mit Medienkompetenz? Kann KI helfen?
Nö, wenn KI zum Denken Atomkraft braucht, aber Endlager wegdenkt, bleiben wir strohdumm.
Stimmt. In 1 Million Jahren wird uns dafür die Nachwelt hassen.
Bei Digital Only, denn digitale Langzeitspeicher gibt's auch nicht. Die haben dann alles vergessen.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Auch Amazon und Google setzen bei KI auf Atomstrom. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Die Rechenzentren für künstliche Intelligenz haben einen rasant steigenden Strombedarf. Um diesen künftig CO2-neutral decken zu können, folgen Amazon und Google dem Beispiel von Microsoft und nehmen Atomkraft in den Fokus. Beide Unternehmen haben Projekte vorgestellt, bei denen sie mit Firmen kooperieren, die sogenannte Small Modular Reactors entwickeln. Diese SMR sind kleine Atomkraftwerke, die als Module direkt neben den Rechenzentren stehen könnten.
Der Bundestag will die Flut der Cookie-Banner eindämmen.
Er hat einer Verordnung zugestimmt, die es Internetnutzern erleichtern soll, die Zustimmung zu Cookies auf Webseiten zu verwalten. Bisher muss der Nutzer bei jedem Besuch einer Webseite immer wieder der Verwendung von Cookies zustimmen oder diese ablehnen. Mit der Verordnung sollen Dienste geschaffen werden, mit denen Nutzer auch dauerhafte Einwilligungen erteilen und diese jederzeit verwalten können.
Die Bundesagentur für Arbeit investiert Millionen in künstliche Intelligenz.
Sie hat mit dem Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha einen Rahmenvertrag geschlossen. Dieser sieht vor, dass die Behörde bis zu 19 Millionen Euro in dessen KI-System Faria OS investiert, um Anwendungen künstlicher Intelligenz in die IT-Struktur der Agentur zu integrieren. Mit Hilfe von KI will die Behörde interne Prozesse teilweise automatisieren und das Wissen der Mitarbeiter zugreifbar dokumentieren. Später soll KI auch in der Kundenberatung eingesetzt werden.
Das Recht auf schnelles Internet wird verschärft.
Der Digitalausschuss des Bundestages hat zugestimmt, die Anforderungen für die Mindestgeschwindigkeit von Internetzugängen zu erhöhen. Künftig gilt für die Bandbreite eine Untergrenze von 15 Mbit pro Sekunde im Download. Bislang lag diese Grenze bei 10 Mbit pro Sekunde. Im Upload wird die Mindestbandbreite von 1,7 auf 5 Mbit pro Sekunde angehoben. Die Änderungen sollen bis Anfang 2025 umgesetzt werden.
Die EU sieht X nicht als Torwächter.
Im Mai hatte die EU-Kommission eine Marktuntersuchung gestartet, um zu klären, ob der Kurznachrichtendienst als sogenannter Gatekeeper im Sinne des Digital Markets Act anzusehen ist. Das Ergebnis liegt nun vor. Demnach stuft die EU X nicht als zentralen Plattformdienst ein, für den die strengsten Wettbewerbsregeln nach dem DMA gelten sollten. Die EU-Entscheidung bewahrt X nun vor strengeren Auflagen, insbesondere in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Dritten.
Das Internet-Archive wurde Opfer russischer Hacker.
Seit mehr als einer Woche ist das Internet-Archive nur sehr eingeschränkt nutzbar. Grund dafür ist ein sogenannter DDoS-Angriff, bei dem Server unter der Last von Millionen gleichzeitiger Zugriffe zusammenbrechen. Die russische Hackergruppe SN Black Meta hat sich zu dem Angriff bekannt. Nach eigenen Angaben wollte sie damit symbolisch auf die Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gaza-Konflikt aufmerksam machen.
Bei der drahtlosen Datenübertragung gibt es einen neuen Weltrekord.
938 Gigabit pro Sekunde. Diese Rekordgeschwindigkeit hat ein Forschungsteam des University College London erreicht. Das ist fast 10.000 Mal schneller als die durchschnittlichen Downloadraten in einem 5G-Mobilfunknetz. Bei dieser Geschwindigkeit könnten zwei 4K-Filme mit je 14 GB in einer Zehntelsekunde heruntergeladen werden. Die Forschenden kombinierten dafür zwei Technologien. Zum einen herkömmliche Funkelektronik im Frequenzbereich von 5 bis 50 GHz, zum anderen eine mit Laser gesteuerte Funksignalgeneration im Bereich von 50 bis 150 GHz.
Sternzeit, 19. Oktober. Der Fluss am Fuße des Orion. Bei der ARD-Mitmachaktion Unsere Flüsse ging es in den vergangenen Monaten um Wasserläufe in der heimischen Umgebung. Einen anderen Fluss haben wir alle über uns. Eridanus, der himmlische Strom, fließt nach Mitternacht über den Südosthimmel. Eridanus ist eines der längsten und größten Sternbilder, allerdings auch eines der unbekanntesten. Aus unseren Breiten ist nur der obere Teil des Himmelsflusses zu sehen. Er entspringt bei Cursa, einem Stern mittlerer Helligkeit, knapp rechts oberhalb von Rigel, dem hellen Fußstern des Orion. Wer zum Orion blickt, sieht auch diesen Stern. Allerdings bleibt er neben dem prächtigen Himmelsjäger recht unauffällig. Cursa ist das hellste Objekt im Eridanus, das von Mitteleuropa aus zu sehen ist. Er ist Ausgangspunkt einer gewellten Sternlinie, die erst nach rechts verläuft, schließlich nach unten abbiegt, sich wieder nach links dreht, dann nach unten abknickt und schließlich unter dem Horizont verschwindet. Gegen 4 Uhr ist der Fluss am besten zu sehen. Er meandert geradezu hinter den Südhorizont. In südlicheren Breiten lohnt es sich, den Fluss im Gewimmel der Sterne aufzuspüren, denn er mündet in Achana, der zu den 20 hellsten Sternen am Firmament zählt. Der Sage nach ist Phaeton, der Sohn des Sonnengottes Helios, mit dem Sonnenwagen in den Fluss Eridanus gestürzt. Er hatte sich den Wagen verschafft, dann aber die Kontrolle über die Pferde verloren. An dieses Drama erinnert den ganzen Winter über das Sternbild Eridanus, das rechts unterhalb von Orion in den warmen Süden strömt.
Das war's von Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber war am Mikrofon und sagt auf Wiederhören.